Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Bibel und Koran im Dialog, der Podcast des Stuttgarter Lehrhauses mit Karl-Josef Kuschel. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Hassan Dadelen, ich bin muslimischer Referent und Programmleiter im Stuttgarter Lehrhaus und freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen können. In der ersten Folge haben wir über die Grundlagen des interreligiösen Dialogs gesprochen. Warum es heute wichtiger denn je ist, dass Menschen unterschiedlichen Glaubens miteinander sprechen, einander zuhören und voneinander lernen. Und das möchte ich auch heute wieder gemeinsam mit meinem Gesprächspartner tun. Einem, der sich wie kaum ein anderer mit den Schnittstellen zwischen Bibel und Koran beschäftigt hat. Professor Dr. Karl-Josef Kuschel. Lieber Herr Kuschel, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen.
Ich danke Ihnen und freue mich auf die Fortsetzung.
Ja, in dieser Episode wollen wir uns einer der faszinierendsten und verbindendsten Figuren aller drei abrahamischen Religionen widmen. Abraham, im Koran auch Ibrahim genannt. Er gilt im Judentum, im Christentum und im Islam als Vaterfigur, als Glaubensvorbild, als Mensch, der sich in radikalem Vertrauen auf den Weg gemacht hat, heraus aus dem Vertrauten, hinein in das offene, Ungewisse. Was bedeutet es, wenn wir sagen, wir sind alle Kinder Abrahams? Welche Rolle spielt Abraham im Dialog der Religionen? Und welche Kraft liegt in diesem Bild, theologisch, aber auch gesellschaftlich und politisch? Wir wollen heute den Spuren Abrahams folgen, in Bibel und Koran, aber auch in der Literatur, in der Politik, im kulturellen Gedächtnis. Und gegen Ende der Folge werfen wir noch einen besonderen Blick auf die berühmte Ringparabel von Gotthold Ephraim Lessing, ein literarischer Text, der auf faszinierende Weise mit dem Abraham-Motiv in Resonanz steht. Ich lade Sie ein, mit uns gemeinsam in diese Welt einzutauchen, in die Welt einer Gestalt, die wie kaum eine andere dazu geeignet ist, Brücken zu bauen, zwischen Menschen, zwischen Religion, zwischen Vorstellungen von Gott. Herr Kuschel, Sie haben ja eine wirklich eindrückliche Szene in Ihrem Werk, die Bibel im Koran, beschrieben. Eine nächtliche Bootsfahrt auf dem Nil mit dem damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt und dem ägyptischen Präsidenten Anwar as-Sadat. Schmidt war für seine nüchterne, aber weltoffene Haltung bekannt. Sadat erhielt später den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen um einen Frieden mit Israel. Zwei Männer aus ganz unterschiedlichen Kontexten, die aber plötzlich eine tiefe Verbindung entdecken. Über Abraham. Erzählen Sie doch bitte, was da passiert ist. Und vielleicht auch, welche Bedeutung hatte dieser Moment für Sie persönlich? Welche Erkenntnisse haben Sie aus diesem Gespräch zwischen zwei politischen Führern über eine gemeinsame religiöse Wurzel gezogen?
Ja, ich erzähle Ihnen gerne zunächst einmal die Vorgeschichte. Ich war angeleitet durch eine Mitgliedschaft in einer trilateralen Gesprächsgruppe Anfang der 90er Jahre, mit der Frage konfrontiert, wie muss ich als überzeugter Christ eine nachchristliche Offenbarungsreligion wie den Islam einschätzen? Ich wusste, dass in der Vergangenheit der Islam vor allen Dingen negativ gesehen wurde. Der Koran galt als ein Buch voll von Fehlern, von Irrtümern. Mohammed galt als ein Pseudoprophet, ein falscher Prophet. Also alle die ganzen Polemik kannte man ja. Nach dem Motto, der Islam ist für Christen eine Massenansammlung noch unbekehrter Heiden. Ich suchte also engagiert und bohrend nach einer Möglichkeit, wie kann ich denn diese drei und so unterschiedlichen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, etwas besser von innen heraus verstehen, jenseits der Polemik. Und da half es mir eben sehr, dass meine Gesprächspartner, vor allem meine muslimischen Gesprächspartner, immer wieder sagten, auch der Islam sei eine Religion Abrahams. Ja, der Koran bezeichnet sogar den Glauben, den er bringt, die Offenbarung, die er bringt, als Millat Ibrahim, also als Religionsgemeinschaft Abrahams. Und plötzlich ging mir auf, ja, auch wir Christen betrachten ja Abraham als den Urvater unseres Glaubens an den einen Gott. wie Sie mit Recht gesagt haben, der das Gottvertrauen repräsentiert, also die gläubige Hingabe an den Willen Gottes. Aber auch Juden, für Juden ist Abraham nun eine entscheidende Figur. Also wenn also Abraham für alle drei Religionen dann eine Urgestalt ist, dann müsste es doch möglich sein, daraus mehr zu machen als eine statistische Feststellung. Also, alle drei betrachten sich als Kinder Abrahams, in dem alle drei, Juden, Christen und Muslime. Was heißt das jetzt konkret? Ich machte mich an die Arbeit, dann ein Buch dazu zu schreiben, das später dann 1994 unter dem Titel Streit um Abraham, was Juden, Christen und Muslime trennt und was sie ein veröffentlicht wurde. So, und bei der Arbeit an diesem Buch suchte ich, ich will nicht sagen fieberhaft, aber höchst engagiert nach bestätigenden Zeugnissen, dass die Abraham-Wurzel, die Berufung auf die Abraham-Wurzel auch von praktischer Bedeutung ist. Wenn Sie so wollen, nicht nur ein theologischer Einfall ist oder ein theologisches Wunschdenken. Gibt es Zeugnisse in unserer Gesellschaft, in der Politik, in der Literatur, die bewusst machen, ja, die Berufung auf Abraham ist nicht irgendwas, sondern hat große Folgen. Und da stieß ich zu meiner größten Überraschung auf einen Zeitungsartikel, den unser früherer Bundeskanzler Helmut Schmidt in der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlicht hatte. Nun, Helmut Schmidt war damals einer der Mitherausgeber dieser sehr angesehenen Wochenzeitschrift. Und ich dachte, ich lese nicht richtig, als ich plötzlich folgende Notiz oder folgenden kleinen Artikel in 1993 in der Zeit aus der Feder von Helmut Schmidt fand. Ich erlaube mir, das eben kurz vorzulesen, weil das gewissermaßen die Urzelle dessen ist, was dann später mein Buch wurde über die Begegnung von Schmidt und Sadat. Also, 1993 schreibt Helmut Schmidt in der Erinnerung, sozusagen in der Rückschau, ich werde nie ein stundenlanges Gespräch vergessen. Wir fuhren den Nil aufwärts, es war dunkel und wir haben, glaube ich, die ganze Nacht unter einem Sternenhimmel gesessen und philosophiert. Das heißt, im Wesentlichen hat er gesprochen, ich habe immer nur Fragen gestellt. Er erzählte Dinge, die mir damals, das ist beinahe zwei Jahrzehnte her, ganz unbekannt waren. Er erzählte, dass in der Mohammed zuteil gewordenen Offenbarung, wie sie im Koran ihren Niederschlag findet, alle drei Schriftreligionen in großem Respekt behandelt werden. Ich hatte nicht gewusst, dass alle drei die gleichen Propheten nennen, mit zwei Ausnahmen. Die Tora enthält nicht den christlichen und koranischen Propheten Jesus und das Neue Testament enthält nicht den islamischen Propheten Mohammed. Aber im Übrigen kommen sie fast alle in den Heiligen Schriften vor. Insbesondere beeindruckt hat mich seine Darstellung, wonach alle drei monotheistischen Schriftreligionen ihre Offenbarung am Sinai erfahren hatten. Dass wir alle Kinder Abrahams seien. In allen drei Religionen empfängt Mose die Tafeln. Es muss doch möglich sein, das den Menschen wieder bewusst gemacht zu machen. Sie alle stammen aus derselben Wurzel, dann muss es möglich werden, dass sie zum Frieden miteinander finden. Also Helmut Schmidt beschreibt ja hier bei einer nächtlichen Nilfahrt, die übrigens Ende des Jahres 1977 stattgefunden hat, in der Silvesternacht, eine Sternstunde interreligiösen Denkens. Er hatte keine Ahnung davon, dass Judentum, Christen und Islam gemeinsame Überlieferungen haben. Er sah natürlich nur das Trennende, wie die meisten Zeitgenossen und Genossinnen, das Trennende zwischen den Religionen. Aber plötzlich ging ihm auf, da gibt es doch große Gemeinsamkeiten und Abraham ist eine der Schlüsselfiguren.
Wow, das ist ein wirklich starkes Bild jetzt auch. Religion als etwas Verbindendes, das diese beiden Männer in dem Augenblick auch verbindet und dann auch nicht trennt, das kann einen sehr, sehr berühren. Und es führt uns auch direkt zu unserem Thema heute, Abraham. Ich finde, das Spannende an Abraham ist, er ist nicht das Eigentum einer Religion, er ist irgendwie ein gemeinsamer Bezugspunkt. Und genau das macht ihn für den Dialog so wertvoll, oder? Lassen Sie uns noch nun etwas tiefer in die Erzählstruktur der beiden Texte eintauchen. Wie unterschiedlich erzählen Bibel und Koran die Geschichte Abrahams? Und welche theologischen Akzente setzen sie jeweils?
Nun, in der hebräischen Bibel ist ja ganz offensichtlich, dass vor allen Dingen der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, von zentraler Bedeutung ist. Abraham ist ja die Figur im Judentum, die zeigt, dass Gott sich an ein bestimmtes Volk bindet. Mit Abraham als dem Urvater des Volkes Israel geht Gott ja einen Bund ein. Das heißt also, er bindet sich und damit bindet er das Volk auch an die Gebote, die er gibt. Also von allergrößter Bedeutung ist also Abraham und auch die Verheißung, Gott zu verehren in einem konkreten Land. Also Bund, also die engste Verbindung von Gott zu diesem Volk und Land, nämlich die Verehrung Gottes in dem einen Land, sind für Juden konstitutiv. Die erste richtige Abraham-Theologie hat dann der Apostel Paulus gemacht, und zwar im Römerbrief, als sich die Frage stellte, wie können Christen in ihrem Glauben an diesen einen Jesus Christus überhaupt gerechtfertigt sein? Und da kam Paulus auf die, wenn Sie so wollen, geniale Idee zu sagen, ja, aber wir haben es ja mit einem Gott zu tun, wir Christen haben es mit einem Gott zu tun, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Der also an diesen einen Jesus Christus glaubt, glaubt wie Abraham, nämlich an einen Gott, der für Leben steht, für die Verwandlung des Lebens aus dem Tod, für Auferstehung steht und so weiter. Also damit war schon klar, Abraham ist auch für Christen eine Schlüsselfigur. Denken Sie daran, dass der allererste Satz des Neuen Testamentes, also Matthäus 1,1, beginnt mit dem Satz: Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes David, des Sohnes Abraham. Also Jesus Christus natürlich als Jude wird als Sohn Abrahams bezeichnet. Oder Paulus sagt im Römerbrief in Kapitel 4, Abraham ist unser aller Vater vor Gott, dem er geglaubt hat, der Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Also mit anderen Worten, auch für Christen zeigt eben Abraham, was es heißt, auf diesen Gott zu vertrauen. Und deshalb ist es ja wichtig und für mich, wenn Sie so wollen, für eine ganz essentielle Bedeutung, dass es dann auch die dritten Abrahams Kinder gibt, eben durch den Koran selber, durch die Offenbarung, die der Prophet bekommen hat. Und das Aufregende ist ja, dass Mohammed in seiner Offenbarung wieder anknüpft an Abraham. Er sagt ja, ich bringe die Abraham-Religion zurück, also den reinen Glauben, den reinen unverfälschten Glauben. Abraham, heißt es im Koran, war weder Jude noch Christ, sondern ein gottergebener Mensch, Hanif heißt der koranische Ausdruck, also ein gottergebener Mensch. Entscheidend also ist für den Propheten zu sagen, nicht die gewachsenen Religionen sind entscheidend, sondern mit der koranischen Offenbarung setzt Gott noch einmal ein anderes Zeichen, das entscheidend ist, das radikale Vertrauen in diesen einen Gott. Nicht? Abraham war weder Jude noch Christ, sondern ein gottergebener. Die Gefahr besteht dann darin, dass der Islam sich dann selber wieder als die absolute Religion versteht. Denn es gibt auch Aussagen im Koran, die so absolutistisch gedeutet wurden. Also wenn es heißt, Abraham steht diesem Propheten am nächsten, nicht? Also sozusagen die allerwichtigste Religion oder die beste Religion ist eben die Religion Abrahams und dieser Prophet Mohammed steht diesem Abraham am nächsten. Also die Gefahr besteht dann darin, dass man wieder eine Religionsform verabsolutiert und für besser hält als alle anderen. Christen haben sich gegenüber Juden immer triumphal erhoben, der christliche Glaube hat den jüdischen ersetzt. Und muslimische Ausleger haben versucht, den Islam als die letzte und gültigste und vollkommenste Religion auf Kosten aller anderen Religionen zu profilieren. Also deshalb ist eben entscheidend, Abrahams Kindschaft heißt für alle, wir sind alle demütig vor Gott. Wir alle sozusagen setzen unser Vertrauen auf Gott. Wir haben nichts triumphal vorzuweisen, außer unser radikales Vertrauen in den einen Gott, den Schöpfer, Erhalter und Richter der Welt.
Mhm. Ja, also dann sehen wir auch, wir können Abraham als Figur des Dialogs betrachten, aber auf der anderen Seite gibt es auch wirklich kritische Stellen in beiden Büchern.
Ja, die muss man immer sehen. Also ich würde sogar das Wort Trialog in diesem Fall benutzen. Das ist ein Kunstwort, wie wir alle wissen. Deshalb sage ich auch lieber spreche ich auch lieber vom trilateralen Gespräch. Denn wenn wir von Abraham reden, reden wir immer sofort als erstes von der jüdischen Überlieferung. nicht wahr? Sozusagen die Menschheit hat verdankt dem Judentum die Abraham-Überlieferungen und Christen und Muslime zehren davon. Also insofern hat zunächst einmal die jüdische Überlieferung hier die Priorität. Alle anderen arbeiten dann weiter mit der Abraham-Überlieferung. Nein, man darf nicht blauäugig sein, man muss auch eben sehen, ich habe es ja angedeutet, die Tatsache, dass der Islam sich dann als Millat Ibrahim bezeichnet, also als Religionsgemeinschaft Abrahams, und dann sogar behauptet, Abraham stand diesem Propheten am nächsten, hat zu triumphalistischen Überhöhungen geführt und zur Abwertung aller anderen, nicht? Also nach dem Motto, wir sind die besseren Abrahams Kinder als Juden und Christen. Nein, Abraham ist eine Herausforderung für alle drei Religionen, die glauben, dass ihr verfestigtes Glaubensverständnis in Riten, in Dogmen, in Recht, ihnen sozusagen die Legitimation verschaffe, überlegen allen anderen zu sein. Und dagegen ist gerade Abraham natürlich ein Gegenmittel dazu. Abraham lernt für alle die Demut vor Gott, die Geschöpflichkeit und damit auch die Geschwisterlichkeit aller.
Mhm. Ja, das heißt, Abraham ist nicht nur eine Brückenfigur, sondern auch eine Figur, an der sich Reibung oder Trennung zeigt. Und vielleicht liegt darin genau seine Stärke.
Ja, sicher, denn wie gesagt, wir haben es ja mit Religionen zu tun, die über Jahrhunderte gewachsen sind, nicht wahr? Und wir leben jetzt glücklicherweise in einer Phase, in der wir die Chance haben, gerade die Präsenz der drei Religionen auch hier bei uns in Deutschland zu erkennen und als Herausforderung eben für ein trilaterales Gespräch. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte Deutschlands. Denn auch eine so starke Präsenz des Islam hat es in Deutschland noch nie gegeben, wie in den letzten Jahrzehnten. Also durch die Präsenz der dritten Abrahamskinder, nämlich der Muslime, entsteht ein ganz neues Gesprächsformat, auch eine neue Gesprächsdynamik. Aber Gespräche sind auch kontrovers, sind nicht nur harmonisch, sind sozusagen nicht nur friedlich, sondern es ist auch ein Ringen um die Wahrheitsfrage. So hat das auch Helmut Schmidt natürlich erlebt, nicht? Also dann begriff, dass wir überhaupt eine Chance haben, über diese Abraham-Überlieferungen, die drei monotheistischen Religionen stärker miteinander ins Gespräch zu bringen, packt es ihn zugleich der Zorn darüber. Der Zorn darüber, wie viel Mullahs und Rabbis und Priester und Pfarrerinnen und Pfarrer den Menschen diese Botschaft vorenthalten haben. Nicht? Ich muss ergänzen, den Text von 1993, also diesen Zeitartikel von Helmut Schmidt, habe ich dann in mein Abraham-Buch einbauen können. Er war einer der Zeugen dafür, dass die Berufung auf Abraham selbst für einen Vertreter einer internationalen Politik von Bedeutung ist, nicht? Denn Helmut Schmidt erkannte plötzlich, die so getrennten, gespaltenen, zerstrittenen Religionen können über das Abraham-Symbol miteinander in ein klärendes oder stärker sich verstehendes Gespräch bringen, ohne die Unterschiede zu nivellieren. Nicht? Das hat er erkannt, aber gleichzeitig auch gemerkt, wie viel versäumt wurde, um Menschen das sozusagen näher zu bringen. Ob in den Predigten, in den Moscheen oder in den Synagogen oder in den Kirchen. Überall wurde, so sagt er, ja auch das Unterscheidende betont, das Trennende, das sich gegenseitig Ausschließende, auch der auch fatale Triumphalismus, meine Religion ist den anderen überlegen, meine Religion ist besser als die anderen. Das hat er dann bekämpft, denn er hat dann später, 1996, drei Jahre später, ein Band seiner Lebenserinnerungen vorgelegt, heißt Weggefährten. Und da beschreibt er noch viel, viel ausführlich über fast 20 Druckseiten die Begegnung mit Sadat. Nicht wahr? Insofern war diese eine Nacht auf dem Nil vom 31. Dezember bis 1. Januar, die Silvesternacht 1977 auf dem Nil, für ihn so etwas wie eine Sternstunde des interreligiösen Gesprächs. Weil er erstens ihm klar wurde, wie wenig er von den drei Religionen wusste, Nicht? Schon, und schon gar nichts wusste von dem Gemeinsamen. Denn das betrifft ja auch viele andere Überlieferungen der hebräischen Bibel und auch des Neuen Testamentes, die im Koran aufgenommen sind. Also insofern ist das eine Lehrstunde, die ich immer wieder auch in meinen Beispielen heranziehe. Diese nächtliche Nilfahrt von Helmut Schmidt in der Begegnung mit Sadat, er hat sich wirklich von einem muslimischen Gesprächspartner belehren lassen, im besten Sinne des Wortes. Und dann ging ihm auf, ach, die Religionen haben doch Potenziale, die für eine Befriedung der Welt, für einen Ausgleich der Interessen von entscheidender Bedeutung sind. Und jetzt kommt es darauf an, dass diese Botschaft immer wieder auch verbreitet wird, dass das Schlüsselpersonal, ob in Judentum, Christentum und Islam, entsprechend ausgebildet wird, um den Menschen eben das Gemeinsame dieser Abraham-Überlieferungen bewusst zu machen.
Mhm. Ja, ein sehr spannender Moment, wie Sie sagen. Und spannend ist ja auch, ein spannender Aspekt ist ja auch die Wirkungsgeschichte von Abraham. Wenn wir jetzt nochmal bei der Politik bleiben, gerade im Nahen Osten, ja, da gab es ja auch in jüngster Zeit Entwicklungen, die, ja, Abraham Accords. Wie würden Sie diese in diesem Kontext bewerten?
Ja, das Interessante für mich und Aufregende ist, dass wir gegenwärtig im Namen Abrahams wieder neue, auch politische Initiativen auf der internationalen Ebene haben. Sie sprechen ja mit Recht von dem sogenannten Abraham Accord, das heißt ein Ausgleich, ein Interessenausgleich zwischen Israel und den Golfstaaten. Das ist ja gemeint. Und das heißt ja nicht zufällig Abraham, nicht? Und für mich ist ganz entscheidend, dass das nicht nur ein frommes Etikett ist, dass man über wirtschaftliche Interessen klebt, sondern dass das auch eine Selbstverpflichtung ist. Abrahams Kindschaft bedeutet zunächst einmal, den anderen auch in seiner Andersheit zu respektieren, ihn kennenlernen wollen, ihn wertschätzen können etc. Und gleichzeitig gibt es ja auch in Abu Dhabi, auch das ist jetzt vollendet, einen sogenannten Abraham Campus. Zum ersten Mal in einem muslimischen geprägten Land, das hat es ja noch nie gegeben, gibt es ein Ort, wo man bewusst eine Kirche, eine Moschee und eine Synagoge nebeneinander gebaut hat in Abu Dhabi, ein Abraham Campus. Mhm. Auch da ist der Name Abraham eben wieder ein Symbol für das Verbindende. Und genau das hat Sadat gewollt. Denn neben sozusagen dieser, ja, dem Werben für ein besseres Verstehen, hat Sadat einen konkreten Plan verfolgt und den Helmut Schmidt auch bezeugt. Helmut Schmidt hat mit ihm darüber geredet. Er hat mit Helmut Schmidt darüber geredet. Er wollte auf dem Sinai, beim Katharinenkloster, eine gemeinsame Wallfahrtsstätte für Juden, Christen und Muslimen errichten, also eine Kirche, eine Synagoge und eine Moschee nebeneinander bauen, die eben dann Juden, Christen und Muslime an diesen Ort bringen, indem man jeweils unterschiedlich in seinen Traditionen auch beten kann. Also er hatte begriffen, um die Menschen zu inspirieren, brauchen sie nicht nur Belehrung von oben, also brauchen nicht nur Bibel- und Korankenntnisse, sondern sie brauchen auch was sinnlich Anschauliches, ja, etwas spirituell Anlockendes, also Faszinierendes. Und das wäre eben ein solcher Ort der Pilgerschaft gewesen, wo Juden, Christen und Muslime hinpilgern könnten. Er hat Grundsteine für diese Gotteshäuser legen können noch, aber 1981, wie wir alle wissen, ist er einem Attentat zum Opfer gefallen. Aber diese Idee von Sadat, die ja goldrichtig ist, denn die Leute brauchen etwas Sinnliches, die brauchen etwas Anschauliches, die brauchen etwas, wo sie hinpilgern können und nicht nur etwas, was sie intellektuell einsehen, das geht auf Sadat zurück und ist heute glücklicherweise wieder aufgenommen. Ich wünschte, dass die ägyptische Regierung erkennt, dass sozusagen die Uridee, nämlich die sinnliche Anschauung des gemeinsamen Pilgerseins eben von Sadat stammt und dass es zur Ehre sozusagen Ägyptens gehören würde, nicht wahr, gleichzuziehen und auch dieses Symbol zu berichten. Also ohne die Abrahams-Beziehung, die Wurzel Abrahams, wären alle diese Dinge nicht denkbar. Abraham eben stiftet Vertrauen als die Figur, die entscheidend zeigt, worauf es vor Gott ankommt. Und vor Gott kommt es nicht an, nach meiner Überzeugung. Bist du Jude, bist du Christ, bist du Muslim, sondern stellst du dein Leben unter sozusagen, führst du dein Leben im Geiste Abrahams, das heißt im Geiste radikalen Gottvertrauens? Und billigst du zu, dass dieses Gottvertrauen auch von anderen bezeugt werden kann, nicht nur von dir?
Mhm. Ja. Wenn wir nochmal bei der Wirkungsgeschichte bleiben, wir waren jetzt bei der Politik, vorhin bei der Theologie, aber es gibt auch einen Einfluss in die Literatur. Wie hat sich das Bild Abrahams etwa bei Goethe, Buber oder auch in der modernen Literatur Ihrer Meinung nach entwickelt?
Wir sprechen mit Recht drei große Schlüsselfiguren an, oder zunächst einmal zwei große, nämlich Goethe und Martin Buber. Nun, das sind natürlich sehr verschiedene Welten, die damit aufgerufen werden. Martin Buber gehört zu den großen jüdischen Reformtheologen, Reformdenkern im 20. Jahrhundert. Und für ihn ist ganz selbstverständlich, dass die Verbindung auch zum Islam über die Überlieferungen läuft, die ja der Koran aus der hebräischen Bibel übernommen und weitergedeutet hat. Wir haben leider Gottes, was Martin Buber angeht, keine tiefere Auseinandersetzung mit den islamischen Überlieferungen, vielleicht von der islamischen Mystik mal abgesehen. Buber war ein europäischer Denker, der vor allen Dingen als Gesprächspartner das Christentum hatte, weniger den Islam. Und trotzdem ist sein Denken, sein dialogisches Denken für heutiges Verständnis des interreligiösen Gesprächs von kapitaler Bedeutung. Also er war ein Denker, ein Vordenker des Interreligiösen. Sein berühmter Satz ja aus seiner Schrift Ich und Du von 1923 heißt ja, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Das, als ich diesen Satz zum ersten Mal bei ihm las, dachte ich, das ist genau der Schlüsselsatz, mit dem ich mein Leben zusammenfassen kann. Denn immer wieder habe ich mich dadurch verändert, dass ich neue Begegnungen machen durfte. Sowohl in meinem Katholischsein mit protestantischen Brüdern und Schwestern, als auch in meinem Religiössein mit Religionskritikern aller Art, als auch dann mit Juden und Muslimen in meinem Bemühen, auch mein Christsein sozusagen vor Alternativen und im Kontext von Alternativen zu versprachlichen und dann auch zu rechtfertigen. Also immer wieder die Begegnung. Also Martin Buber ist eine Schlüsselfigur dialogischen Denkens, was den Islam angeht, hat er uns noch wenig geholfen, denn er war ein eurozentrischer Denker, der das Christentum als Gesprächspartner hatte. Nun aber bei Goethe sieht das schon wieder ganz anders aus, denn Goethe hatte einen konkreten islamischen Gesprächspartner vor Augen, nämlich den persischen Dichter Mohammed Shemseddin Hafiz, 14. Jahrhundert, geboren in Shiraz, in der Rosenstadt Shiraz, gestorben dort. Die Gedichte von Hafiz, die man Divan nennt, also Gedichtsammlung, heißt Divan, die Gedichte bekam er 1814 in die Hand in deutscher Übersetzung. Völlig überraschend. Er hatte vorher so gut wie keine Kenntnisse von, auch nicht von persischer Literatur und schon gar nicht von Hafiz, was über allgemein Wissen hinausging. Goethe war 1841, 65 Jahre alt. Und man kann davon ausgehen, biografisch, dass er sein Werk quasi für abgeschlossen, abgerundet hielt. Denn er hatte schon bereits Memoiren veröffentlicht, die drei Bände von Dichtung und Wahrheit. Sein Leben schien abgeschlossen zu sein. Auch literarisch brachte er in den Anfang des 19. Jahrhunderts nicht mehr allzu viel imstande. Er beschäftigte sich sehr, sehr viel mit naturwissenschaftlichen Fragen, weniger also mit poetischen. Und da bekommt er diese Gedichte von Hafiz in die Hand. Und ich sage Ihnen, Herr Dahlelen, wenn es eine Kreativitätsexplosion in der Geschichte deutschsprachiger Literatur gibt, dann das, was wir da erlebt haben, als er durch seinen Tübinger Verleger Cotta die zwei Bände der Übersetzung von Hafiz in die Hand bekommt. Denn sofort springt der Funke über. Und sofort beginnt er geradezu im Wettstreit mit diesem Poeten eigene Gedichte zu schreiben. Das ist, nicht ahnend, dass es eine Phase von 5 Jahren dauern wird, bis dieser Zyklus abgeschlossen ist mit über 200 kurzen und kleinen Gedichten, mit einem Prosateil. 1819 wird dann der Goethes westöstlicher Divan veröffentlicht. Wenn es also einen Poeten in der deutschsprachigen Literatur gegeben hat, der sich intensiv dann auf einen muslimischen Gesprächspartner eingelassen hat, der dann begonnen hat, die Literaturgeschichte zu studieren, vor allem die klassische persische Literaturgeschichte, der wieder neu den Koran studiert hat, der sich mit der islamischen Frühgeschichte auseinandergesetzt hat, der sich mit der islamischen Philosophie und Mystik auseinandergesetzt hat, dann Goethe. Nicht? Also da haben wir dann sozusagen das beste Beispiel dafür, was ein produktiver Dialog bedeutet. Und produktiv meint ja nicht, dass ich einfach die Position des anderen übernehme, sondern dass ich mein eigenes im Lichte der Erfahrung des, mit dem anderen wieder neu versprachliche. Also Goethes Westöstlicher Divan von 1819, diese einzigartige Gedichtsammlung, Goethes Gedichtsammlung, ist das beste Beispiel eines Dialogs. Ich habe daraus dann auch ein eigenes Buch dann machen können, das heißt Goethe und der Koran, wo ich alle relevanten Texte, die Goethe jemals zum Koran oder zum Islam geschrieben hat, versammle und dann ausführlich kommentiere.
Also ich merke gerade, wir können aus dieser Folge noch zwei weitere Folgen machen.
Das können wir gerade sicher. Vor allen Dingen, wenn wir dann
noch mal vertiefen.
Ja. Vor allen Dingen, wenn wir dann auch konkret die Texte uns vornehmen. Nicht? Genau, also ja. Das ist ja jetzt allgemein gesprochen. Ich deute nur an, ich skizziere und vor allen Dingen beschreibe ich die Faszination des abgeschlossenen Projektes. Aber dann sollten wir in die Details gehen, uns Texte ansehen und interpretieren, um Goethes Islambild besser verstehen zu können.
Mhm. Also das werden wir auf jeden Fall nochmal machen. Und nochmal zum Abschluss dieses Literaturblocks. Wie passt dazu Lessings berühmte Ringparabel? Drei Ringe, drei Religionen, keiner weiß, welcher echt ist. Was hat das mit Abraham zu tun? Und würden Sie sagen, dass Lessing mit seiner Parabel eine Art literarisches Gegenbild zur religiösen Rechthaberei schafft?
Ja, absolut kann man das sagen. Ein Gegenbild zu der in seiner Zeit weit verbreiteten Negativstypisierung, Negativstereotypisierung sowohl des Judentums, also der Anhänger des Judentums, wie des Islam. Denn Sie dürfen nicht vergessen, oder das Entscheidende ist zunächst einmal sein Stück Nathan der Weise von 1779 bringt ja zum ersten Mal nicht nur positiv gezeichnete jüdische Figuren auf die deutsche Bühne, sondern auch islamische Figuren. Beide, die Angehörigen des Judentums wie des Islams, wurden verunglimpft in der Zeit noch von Lessing, also Ende des 18. Jahrhunderts. Und zwar sowohl in Kirchenkreisen, orthodoxen Kirchenkreisen, als auch in Aufklärerkreisen, die Religion pauschal als Aberglauben zu verurteilen pflegten. Und da setzt dieser Lessing, setzt völlig neu an. Also man kann sagen, ein neues Islambild, und zwar ein konstruktives Islambild in der deutschsprachigen Literatur, fängt mit Lessing an. In Verbundenheit auch mit Herder, der dann in Weimar gelebt hat, aber der mehr die Geschichtsschreibung sozusagen erneuert hat, was das Bild des Islam angeht. Also Sie müssen sich vorstellen, Nathan der Weise, ein Stück, das zeigt, in der Kreuzzugszeit, im mittelalterlichen Kreuzzugszeit, 12. Jahrhundert, also in einer Zeit schärfsten Antagonismus, schärfsten Konfliktes zwischen der jüdischen Welt, der christlichen Welt und auch der islamischen Welt, zeigt er ein Modell der Versöhnbarkeit der drei monotheistischen abrahamischen Religionen. Und zwar, das Herzstück ist ja die sogenannte Parabel von den drei Ringen. Der muslimische Herrscher Jerusalems spielt in der Kreuzzugzeit, das war Saladin, der hat Jerusalem erobert, kennt den Reichtum eines jüdischen Kaufmanns, Nathan, und will diesen Kaufmann, weil er in Geldverlegenheit ist, sozusagen ausbeuten. Er will ihn abgreifen, er will ihm sozusagen Geld abzwingen, ne? Und lädt ihn vor seinen Thron. Und denkt, die beste Art, diesen Juden einzuschüchtern oder gefügig zu machen, ist die, ihn sagen zu lassen, was ist denn die beste Religion von allen dreien? Nicht? Du kennst doch die alle drei. Was ist die beste Religion? Sagt er, das Judentum, dann halte ich ihn für einen Lügner und sozusagen Heuchler. Sagt er das Christentum, ja, warum wird er dann nicht Christ? Sagt er den Islam, ja, warum wird er nicht Muslim? Also er dachte, das ist ein wunderbarer Hebel, um diesen Juden so in Verlegenheit zu bringen, dass ich ihm Geld aus ihm erpressen kann. Und jetzt schildert ihm dieser Jude die Geschichte von den drei Ringen, also eine Parabelgeschichte, die ja so läuft. Er sagt, da hat es einen Vater gegeben von drei Söhnen und der hatte einen kostbaren Ring. Über die Generationenfolge hat er immer diesen kostbaren Ring, dieser Vater, den ihm liebsten Sohn vermacht. Nun tritt eine Situation ein, wo ein Vater alle drei Söhne hat, die er allermeisten gleich liebt. Ja, wem soll er jetzt diesen Ring übergeben? So kommt der Vater auf die Idee, also aus diesem Musterring, zu diesem Musterring noch zwei weitere identische Ringe zu machen. Stirbt, also gibt jedem dann dieser Söhne diesen Ring und stirbt darauf. Nun denkt natürlich jeder Sohn, ja, der Vater hat mir ja den Ring gegeben, also muss ich ja der Liebste und Beste gewesen sein. Aber jetzt gibt es drei davon. Wie entscheiden, wer jetzt der Beste ist? Und die ziehen vor einen Richter. Und ein Richter gibt ihnen die Auskunft, entscheidend ist doch die Kraft des Rings. Die Kraft des Rings besteht darin, vor Gott und Menschen angenehm zu machen. Indem ihr euch schon verklagt, zeigt ihr, dass ihr offenbar die Kraft des Rings gar nicht spürt. Möglicherweise seid ihr alle betrogene Betrüger. Ja? Und der Vater hat euch sozusagen hintergangen. Kann ja sein. Und deshalb gibt er ihnen den Rat, wer den Ring trägt, glaube, dass er die Religion vertritt, die ihn vor Gott und Menschen angenehm macht. Also ihr könnt zeigen, ob ihr, jeder von euch kann zeigen durch die guten Taten, ob ihr dieses Ringes würdig seid, der eben zu herzlicher Verträglichkeit, zu Wohltun, zu innigster Ergebenheit in Gott anleitet. Also wetteifert um das Gute. Das ist die Parole. Kämpft nicht, streitet nicht, wetteifert um das Gute. Versucht euch sozusagen in guten Taten, in gutem Verhalten wechselseitig zu übertreffen. So, als ich dann durch meine Koranstudien in den 90er Jahren angeleitet, diese Szene noch einmal las, also wetteifert um das Gute, wird den drei Angehörigen der monotheistischen Religion empfohlen, wetteifert um das Gute, dachte ich, das hast du doch im Koran gelesen, merkwürdigerweise. In Sure 5,48 gibt es auch eine Aufforderung an die drei Religionen, also die Anhänger der drei Religionen, wenn Gott gewollt hätte, dass ihr eine einzige Religion seid, hätte das gewollt. Aber er wollte euch in drei verschiedenen Fassungen, wetteifert nun um die guten Dinge. So, und das hat mich nicht mehr losgelassen. Da könnte es sein, dass Lessing diese Aufforderung aus dem Koran hat, nicht? Diese Pointe der Ringparabel. Und das zog dann ganz neue Fragen auf sich. Hat er überhaupt Kenntnisse vom Islam, vom Koran? Welche Koranausgabe gab es da? Welche Kenntnisse vom Islam hatte er, hatte man in Europa, etc., etc.? Und daraus ist dann ein eigenes Buch entstanden, vom Streit zum Wettstreit der Religion, Lessing und die Herausforderung des Islam. 1998. Und ich konnte eben zeigen, Lessing war ein exzellenter Kenner des Islam, auch des Koran, auch der islamischen Philosophie und Mystik, der Frühgeschichte etc. Also seine Aufwertung der Muslime im Nathan der Weise, also eines muslimisch geprägten Humanismus, beruht auf tiefen Kenntnis der islamischen Überlieferung und ist nicht irgendetwas Oberflächliches. Also mit Lessing kann man sagen, beginnt ein differenziertes, komplexeres Islambild, das dann eben durch Goethe und dann durch weitere Dichter im 19. Jahrhundert weiter tradiert wurde. Aber die Ringparabel ist ein kostbares Stück der Überlieferung und für mich auch eine Leitschnur meines eigenen Denkens. Wetteifert um das Gute. Und Wetteifern setzt ja auch durchaus voraus, dass man Differenzen hat. Nicht? Ist ja nicht Gleichmacherei. Das heißt ja nicht, dass alles, was in den Religionen geschieht, schon gut ist, schon vollkommen, akzeptabel. Nein, kämpft auch. Wetteifer um das Gute heißt auch, rechtfertigt sozusagen euer eigenes Verhalten angesichts des Bösen und des Negativen und des Destruktiven. Das ist die Aufforderung der Ringparabel.
Mhm. Ja, total spannend. Ich denke, da kann man das noch sehr, sehr vertiefen. Aber dann müssen wir leider auch zum Schluss unserer heutigen Folge kommen. Und da frage ich mich auch, was nehmen wir mit aus dieser Folge? Für mich, Abraham erinnert uns daran, dass echter Glaube mit Vertrauen beginnt, nicht mit Abgrenzung, dass wir verbunden sind, nicht getrennt. Und dass der Weg zu Gott viele Stimmen kennt, aber nur ein Ziel, Gerechtigkeit, Frieden und auch Menschlichkeit. Das sagt ja auch dann die Ringparabel. Vielleicht liegt die tiefste Botschaft dieser Episode auch darin, dass der interreligiöse Dialog nicht auf theologischer Gleichmacherei beruht, sondern auf dem ehrlichen Versuch, das Gemeinsame im Unterschiedlichen zu entdecken. Abraham steht dabei wie ein Leuchtturm in der Geschichte, nicht als Besitz einer Religion, sondern als geteiltes Erbe, das uns alle verpflichtet.
Ich darf meinerseits das alles unterstreichen, was Sie gesagt haben, und mit einem Zitat von Helmut Schmidt enden. Auch das hat mich immer wieder elektrisiert. Also, er geht auch auf die Ringparabel ein. Er sagt, Sadats Friedenswillen entsprang dem Verständnis und dem Respekt vor den Religionen der anderen. Erst von ihm habe ich gelernt, Lessings Parabel von den drei Ringen voll zu begreifen. Sadat hat Lessing wohl kaum gekannt, aber er hat Lessings Mahnung nicht bedurft, sagt er. Dann zitiert er noch einmal aus der Ringparabel, so glaube jeder sicher seinen Ring, den echten, lässt Lessing seinen Nathan sagen und fährt fort, gewiss, dass der Vater euch alle drei geliebt, komme euer Streben mit herzlicher Verträglichkeit, mit inniger Ergebenheit in Gott zu Hilf. Ich habe Sadat damals sehr gedrängt, schreibt Helmut Schmidt in Weggefährten, später einmal aus seiner Sicht ein Buch über die drei abrahamischen Religionen zu schreiben. Es sollte nicht wissenschaftlich geschrieben sein, sondern so, dass die Völker es verstehen können. Dazu ist es nicht gekommen. Der Mord am 6. Oktober 1981 setzte allen Vorhaben und Visionen dieses ganz und gar ungewöhnlichen Mannes ein Ende. Er war von einer für Regierungschefs ungewöhnlichen Offenheit gewesen. Und niemals vorher oder nachher habe ich mit einem ausländischen Staatsmann derart ausführlich über Religion gesprochen. Ich habe ihn geliebt. Wir waren bis auf drei Tage gleichaltrig. Unsere nächtliche Unterhaltung auf dem Nil gehört zu den glücklichsten Erinnerungen meines politischen Lebens. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, solche Nächte. Auf dem Nil oder auf welchen Fluss auch immer, wo Sie einen Gesprächspartner finden, einen Muslim, einen Juden oder wen immer, der Ihnen den Reichtum, die Schönheit und die Ambivalenz alles Religiösen auf dieser Welt besser erklärt.
Ja. Vielen lieben Dank, lieber Herr Kuschel, für dieses inspirierende Gespräch und auch die wunderbaren Impulse jetzt auch am Schluss. Ja, in den nächsten Folgen beschäftigen wir uns mit einer grundlegenden Frage, wie ist der Koran eigentlich im Verhältnis zur Bibel zu verstehen? Ist er Korrektur, Bestätigung, sogar Neuschreibung, biblische Überlieferung? Wir werfen einen genaueren Blick auf die Methoden der Rezeption, Umformung und Deutung biblischer Motive im Koran. Zentrale Fragen, die im Buch Die Bibel im Koran von Karl-Josef Kuschel eingehend behandelt werden. Bleiben Sie mit uns im Gespräch, hören Sie wieder rein bei Bibel und Koran im Dialog. Sie finden uns auf Podigy, Spotify, Apple Podcasts und auf der Website des Stuttgarter Lehrhauses. Bis bald und Salam, Shalom, Friede bei Bibel, Koran im Dialog.